Das alles kann man, finde ich, von Marx lernen. Demokratie nur auf der politischen Ebene zu sehen, also der getrennten Ebene der Politik, des Staates, dass diese Beschränkung auf den Bereich der Politik nicht reicht. Und was die Pariser Kommune für ihn war, war eben genau diese Erfahrung, was machen die Leute, wenn sie anfangen, von unten her ihre Lebensverhältnisse zu gestalten. Wenn wir uns vorstellen, in was für ökologische, desaströse Situation wir noch kommen können, dann muss man auch sagen, eigentlich wäre es dringend erforderlich, auch jetzt sozusagen solche Prozesse von unten her zu organisieren. Und da muss man sagen, da spielen dann Eigentumsverhältnisse so eine zentrale Rolle, weil sie so viele Dinge auch blockieren, nüchtern betrachtet.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche spreche ich hier mit Alex Demirovic. In seinem Buch Marx als Demokrat zeigt Alex Demirovic, was wir heute noch im Kampf für eine dringend notwendige Vertiefung demokratischer Mitbestimmung von Karl Marx lernen können. Denn entgegen häufiger Abwertungen und auch Vereinnahmungen war Karl Marx eben überzeugter Demokrat. Er entwickelte vor dem Hintergrund politischer Enttäuschung und Analysen eine Vorstellung radikaler Selbstbestimmung von unten. Genau, und im Dissens-Podcast spreche ich mit Alex Demirovic über Marx' Kritik an der liberalen Demokratie als Klassenherrschaft und seine Vision kommunistischer Demokratie. Ich bin euer Host Lukas Andreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Demirovic, erstmal danke, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Wir wollen über Karl Marx als Verfechter radikaler Demokratie sprechen. Sie haben dazu einen Essay geschrieben, in dem Sie Marx als eben radikalen Demokraten porträtieren, der als Denker und Teil der frühen kommunistischen Bewegung die bürgerliche Demokratie und ihre Begrenzungen kritisiert hat und auch eine Perspektive umfassender Demokratisierung entworfen hat. Mhm. Wir haben auf jeden Fall viel zu besprechen hier, aber für den Einstieg, Herr Demirovic, vielleicht mal ein kleines Gedankenexperiment. Wir spielen mal so ein bisschen Marvel Multiverse und öffnen das Raum-Zeit-Kontinuum, holen Karl Marx aus der Vergangenheit in die Gegenwart, in der es ja um unsere Demokratie nicht gerade gut bestellt ist. Herr Demirovic, wenn Marx, der ja im 19. Jahrhundert den Aufstieg von Kapitalismus und bürgerlichem Staat erlebt hat, ja, wenn der heute aufwachen würde und Sie ihm so einen kurzen Abriss geben würde, was sich in den 140 Jahren nach seinem Tod so ereignet hat, ne? Also wie der Kapitalismus nach dem Untergang des autoritären Sozialismus die Welt erobert hat und wie heute die Demokratie selbst auf dem Spiel steht. Was denken Sie, was würde Marx da für Worte für die gegenwärtige Situation finden?
Naja, das ist jetzt so kompliziert, weil es wäre so eine lange Diskussion wahrscheinlich nötig. Na, er würde, wenn man jetzt der Logik seiner Gedanken folgt, würde man denken, er würde die Frage stellen danach, wie ist, verläuft die Kapitalakkumulation? Ja, also welche Veränderungen hat es darin gegeben? Ich meine, letztlich hat er ja die Grundbegriffe für die Kapitalverwertung formuliert. Er würde sich wahrscheinlich fragen, wie ist das mit der Arbeiterbewegung? Wie ist es mit Demokratiebewegung? Er war ja immer ein sehr aufmerksamer Beobachter oder auch Beteiligter der Demokratiebewegung, der Gewerkschaften. Ich meine, wenn man das historisch sich vor Augen hält, dann war das ja eine Zeit des europäischen Gleichgewichts zwischen einer Vielzahl von Monarchien, also eben die Erfahrung zu vermitteln, die russische Revolution, die Revolution in China, in Kuba, ja, die Befreiungsbewegung, das alles wäre ja unglaublich anspruchsvoll, das schnell zu verstehen. Auch die Neuanordnung der Weltmächte, also weder konnte er den US-Imperialismus kennen, ne? Ich meine, dominant waren ja die europäischen Kolonialmächte. Was sicherlich ein wichtiger Punkt ist, ist, dass manchmal gesagt wird, er hatte keine Vorstellung von parlamentarischer Demokratie. Ich finde, das ist falsch. Er konnte ja selber zeitgenössisch beobachten, wie auch parlamentarische Arbeit funktioniert, also insbesondere in England. Er kannte ein bisschen die Prozesse in der Schweiz. Aber vor allen Dingen in England Und insofern wäre das vielleicht am wenigsten das, was ihn jetzt überraschen würde ihn die Ausdehnung des Wahlrechts. Ne? Also die Lebensgefährtin von Engels war ja eine große Vorkämpferin des Frauenwahlrechts. Das ist ja heute jedenfalls in den Zentren gesetzt. Ja, also genauso wie auch die allgemeine Wahlbeteiligung. Also das sind Veränderungen, die ja für ihn alle neu wären und dann die auch schon zu einer angemessenen Gefahreneinschätzung zu kommen. Also was entwickelt sich jetzt an politischen Kräften, die die Demokratie unterhöhlen? Ja, das wäre eben auch anspruchsvoll. Ne? Also die Frage, wie verhält sich eigentlich dann von Kapitalseite, von herrschender Seite das Verhältnis zu Demokratie? Er hat ja gesehen, dass auch die liberale Demokraten ja sehr, sehr schwankend sind im Verhältnis zur Demokratie. Ja, also mal für den Parlamentarismus dann auch wieder bereit sind, den aufs Spiel zu setzen. Genauso auch andere Teile der Herrschenden, sowieso der Feudaladel, die Finanzaristokratie. Also ne, das Bürgertum war ja über große Strecken jetzt gar nicht so ohne weiteres für Demokratie. Andererseits war er eher der Meinung, das Bürgertum, das sind ja verschiedene Fraktionen, niemand muss eigentlich so für die Demokratie sein, aber das ist politische Verhältnisse parlamentarischer Demokratie sind für das Bürgertum, gerade in der Zerstrittenheit des Bürgertums, eine angemessene politische Form. Und letztlich wäre vielleicht enttäuscht, dass wir ein bisschen weniger als 150 Jahre nach seinem Tod, eigentlich immer noch auf der Stelle treten. Immer noch Ausbeutung, immer noch Naturzerstörung, immer noch Kämpfe um minimale bürgerliche Freiheitsrechte. Ja, wo man denkt, das ist ja, die Weltgeschichte ist ja nur ganz, ganz geringfügig, ja, weitergegangen und in vielen Hinsichten zum Schlechten. Also so weit vielleicht mal.
Soweit die kurze Antwort, Herr Demirovic. Wir wollen Zeitdiagnose, das klang ja jetzt eben schon an, und auch ein bisschen, was ihm vielleicht in der Gegenwart Hoffnung machen würde. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie Sie die Gegenwart interpretieren, was Ihnen vielleicht auch von links, von progressiver Seite aus Hoffnung macht mit Blick auf eine Vertiefung von Demokratie. Das wollen wir dann im Verlauf des Gesprächs noch besprechen. Vielleicht können wir tatsächlich mal auf Ihr Buch blicken. Marx als Demokrat heißt es. Und das gibt eben einen kompakten, philosophisch recht voraussetzungsreichen, also es ist nicht einfach, das zu lesen, ne? Stellt eben kompakt die Gedanken von Karl Marx zur Demokratie dar. Mhm. Vielleicht für den Anfang mal, Herr Demirovic, warum halten Sie es auch für lohnend für Leute heute, die für eine freiere und gleichere Gesellschaft streiten, Leute, die diesen Podcast hier hören, sich Marx eben Demokratiekritik auch explizit anzuschauen, nicht nur seine Kapitalismuskritik, es hängt natürlich zusammen miteinander, vollkommen klar. Aber Sie hatten es selbst schon erwähnt, oft wird ja auch nicht gesehen, dass Marx auch sich einige Gedanken zur Demokratie gemacht hat.
Ja, warum lohnt es sich? Also es lohnt sich meiner Meinung nach, weil viele, ja, also jetzt in der Linken und tatsächlich ja auch dann mit Demokratie verbinden eine Art Hochwertbegriff. Ja, also Demokratie ist ja etwas in unseren Gesellschaften sehr Wertvolles. Menschen haben seit vielen Jahrzehnten dafür gekämpft, dass es demokratische Rechte gibt. Ja, und also ich habe schon angesprochen, auch die Lebensgefährtin von Engels, ja, war ja eine Vorstreiterin des Frauenwahlrechts. Also Marx selbst und Engels haben ja sich sehr eingesetzt auch für die parlamentarische Demokratie, also nach der Märzrevolution in Deutschland. Eine der Hauptvorwürfe war eben auch, dass die Liberalen so feige sind und den Schritt der Revolution nicht wirklich gegangen sind. Aber dann ist eben auch bemerkenswert, dass Marx das ist ja für ihn sehr wichtig zu sagen, es ist eine politische Form. Ja, also, und mit einer politischen Form könnte man sagen, also, er hat ja voll schon früh angefangen, sich mit der Frage der Kritik der Politik zu befassen. Also, und dann, deswegen komme ich auf dieses Problem der Politik als Form, als ideologischer Form. Und was heißt das, dass wir glauben, dass die Politik eben etwas ist mit Allgemeinheit, also es geht um die Allgemeinheit von Entscheidungen, es geht darum, dass es sich um ein Willensverhältnis handelt, dass wir denken, wenn wir gemeinsam über diese Dinge reden und entscheiden und einen gemeinsamen Willen ausbilden, dass dann die Dinge schon so funktionieren werden. Ne? Das heißt, wir sind ja auch relativ gesetzesgläubig. Ne? Also der Kollektivwille, der gebildet wird, zielt ja auf Gesetze. Also auch die Fertigung von Gesetzen, die dann umgesetzt werden. Und wenn man sich das alles in allem dann anguckt, dann kommt Marx zu dem Ergebnis, also das ist jetzt mehr auch eine Deutung von mir, dass man sagen kann, ja, da gibt's eine hohe kollektive Bindung, eine Willensbildung, aber gleichzeitig steckt darin auch eine enorme Fesselung und Begrenzung des demokratischen Prozesses, nämlich die Abtrennung der Politik von der Gesellschaft, die Abtrennung der Politik von der Ökonomie. Mhm. Und das heißt, letztlich wird das ist ja seine frühe Kritik schon, letztlich wird in der Form der Politik, wird das Allgemeine zu einer Angelegenheit von Privatpersonen. Ja, also das heißt, Privatpersonen repräsentieren dann dieses Allgemeine und nehmen in Anspruch, für dieses Allgemeine zu sprechen. Das ist in unserer Verfassung auch in Artikel 20 de facto kodifiziert. Und der Bereich, in dem über die Allgemeinheit aber im Wesentlichen entschieden wird, nämlich was produzieren wir, wie viel Ressourcen eignen wir an, wie sind die Produkte beschaffen, welche Art von Arbeit, welche Arbeit gilt als wertvoll, wie viel verdienen Menschen, wie ist ihre Lebensstandard, das sind ja alles allgemeine Dinge. Aber die betrachten wir in unserer Gesellschaft als privat. Ja, das heißt, ne, was jeder so für sich macht, was jeder so für sich verdient, was jeder isst, ja, das wird so getan, als seien das private Dinge. Also wir haben diese Auseinandersetzung ja auch bei der Frage von, wie kann man sagen, also Ernährung, ne, wenn man an den Veggie Day denkt, dann ist es ja, sind es ja harte Auseinandersetzungen. Das gilt dann als Sphäre der Freiheit. Aber dabei ist klar, dass das ja in hohem Maße gesellschaftliche Entscheidungen sind. Ja, also ne, Fleisch wird subventioniert, Bauern erhalten Dieselsubventionen, dürfen Chemikalien auf die Felder sprühen. Ja, also das heißt, diese Allgemeinheit, ja, der Pharmaprodukte oder der Automobilität, das ist ja etwas, worüber wir gerade nicht kollektiv entscheiden. Ja, so, also, und das ist etwas, was Marx beschäftigt. Also diese Art, wenn man so will, da, wo die allgemeinen Entscheidungen fallen, werden sie privat getroffen, von Privaten für Private. Und dort, wo das Allgemeine ist, also das wäre die Sphäre der Ökonomie, das ist die Sphäre der Allgemein. Und die Politik zählt als Allgemeinheit, obwohl es im hohen Maße Private sind, die das dann eben, die diese Allgemeinheit gleichsam für ihre Karriere nutzen. Also Politiker, Verwaltungsbeschäftigte, Beamte, ne, so dass man sagen kann, das stimmt in beiden Richtungen nicht. Ja, so. Das wäre meiner Meinung nach ein wesentlicher Punkt für Marx. Ja. Und den finde ich für uns heute ja von großer Bedeutung, dass wir sagen können, ja, wir wollen zum Beispiel auf der Gesetzesebene ökologische Erneuerungen oder wenn wir denken an Gewalt, ja, in Familiengewalt gegen Frauen. Und dass man dann merkt, man kann Jahre und Jahrzehnte für bestimmte Rechte kämpfen. Also wir kämpfen ja immer noch gegen die Strafbarkeit der Abtreibung. Also etwas, ne, wo man sagen kann, das sind eben total langwierige Prozesse auf der Gesetzesebene. Und gleichzeitig laufen aber die Prozesse weiter, in denen über unsere Allgemeinheit, nämlich die planetarische Entwicklung, die ökonomische Verarmung von vielen Millionen Menschen, die ökologische Zerstörung in Ländern des globalen Südens, also da finden ja ständig Entscheidungen statt. Ne? Und dann wird dann häufig gesagt, ja, das haben wir nicht zu verantworten, das sind anonyme Prozesse des Marktes. Aber wir lassen ja diese anonymen Prozesse einfach weiter wirken. anstatt genau dort zu verändern. Also wie ist der Wohnungsmarkt beschaffen? Wie ist die medizinische Versorgung? Wie ist die Bildung? Wie verlaufen Bildungsprozesse? Warum nimmt ein Großteil der Menschen nicht an Bildung teil? Ne? Und wie, also das heißt, es wird dann immer in abgeleiteten Begriffen darüber entschieden. Also es geht ja dann um Staatseinnahmen. Hat der Staat überhaupt genügend Steuereinnahmen? Warum hat er nicht genügend Steuereinnahmen? Und das sind ja Entscheidungen, die wir ja vielfach gar nicht kollektiv treffen können, sondern die eben von wenigen Abgeordneten und Regierungen getroffen werden, die wiederum das zu ihrer Privatsache erklären. Ja, also ne, das ist ein privater Erfolg, in der Partei Karriere zu machen als Abgeordneter oder in der Verwaltung. Das alles kann man, finde ich, von Marx lernen. Ja, dass wir eben genau genommen unsere soziale Organisation, was kollektives Entscheiden anbelangt, gar nicht an die Probleme heranreicht. Ja, und wir eben immer wieder in dieses Problem reinkommen, dass wir denken, ja, wir müssten jetzt kämpfen um bessere Gesetze, und dann strengen sich Menschen über Jahre und Jahrzehnte an und dann wird es plötzlich mit einem Federstrich auch wieder zurückgenommen. Ja.
Ja, da sind wir direkt auch bei der Eigentumsfrage angekommen und ja, wie auch die bürgerlichen Institutionen, ne, mit Parlament, repräsentativem Mandat und so weiter, diese Klassengesellschaft dann noch abstützen. Wir wollen natürlich darüber sprechen, was Marx dem gegenüber für eine Vision hatte, also wie er die Demokratie dem gegenüber vertiefen wollte, ja, um der befreiten Gesellschaft eben näher zu kommen. Spoiler, Demokratie ist dann natürlich nicht alle 4 Jahre zur Wahl gehen und Repräsentanten ins Parlament zu wählen oder nicht nur, sondern eher was in Richtung Räte und kommunaler Demokratie geht, also auch in Richtung Wirtschaftsdemokratie, Vergesellschaftung und Formen demokratischer Planung.
Ja.
Dinge ja, die Marx zu Lebzeiten etwa in den Pariser Kommunen gesehen hat. Aber genau, bevor wir, Herr Demirovic, darüber sprechen, würde ich gern noch kurz über die Mainstream-Rezeption von Marx sprechen. Denn der wird ja von liberaler Seite gern als Antidemokrat verunglimpft und aber auch für autoritäre Vorstellungen von Revolution vereinnahmt. Ne? Das sehen wir auch oder haben wir in der Vergangenheit gesehen, auch in der Gegenwart mitunter. Vielleicht nehmen wir mal die Verunglimpfung von Marx als Antidemokrat. Ein Beispiel für diese Verunglimpfung, haben Sie sicher drüber gelesen, war ja ein Urteil des Hamburger Verwaltungsgerichts, ja, wo ja. Die marxistische Abendschule Hamburg, ja, die hatte gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz und den Entzug von Gemeinnützigkeit geklagt. Und eigentlich hat das Gericht die Beobachtung des Verfassungsschutzes auch untersagt, aber am Ende nur, weil die Abendschule nicht kämpferisch an der Beseitigung der FDGO arbeitet. So, also was Grundlegendes angeht, vor allem den Bezug auf Marx, da stellt das Gericht fest, dass Marx eben, Zitat, nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar sein. Also ein Urteil, das auch potenziell Bildungsangebote in Zukunft zur Zielscheibe von staatlicher Repression macht. Ne?
Ja.
Genau, aber Marx wird da eben als Antidemokrat dargestellt und als Verfassungsfeind und Marx Theorie rezipieren und Marx lesen als antidemokratisch letztendlich. Genau, wobei man sagen muss, dass andere Gerichte auch in Bezug auf Marx Ideen das auch anders interpretiert haben. Aber ja, was das Gericht hier sagt, ist natürlich telling, nämlich ja, wir leben in der Klassengesellschaft und dem Kapitalismus und den zu überwinden oder überwinden zu wollen, die Demokratie zu vertiefen, na, was das bedingt, das ist undemokratisch, ja. Und verbunden ist es meiner Ansicht nach natürlich schon auch mit irgendwie realsozialistischen Erfahrungen, dem Marxismus, Leninismus und der Vereinnahmung von Marx und seinen Ideen für dieses autoritäre sozialistische Projekt, die ja dann auch immer angeführt werden von Liberalen im Diskurs. Ja, sieht doch, das, was die Leute mit Marx Ideen gemacht haben, ist das und das, ne? Ein Parteienstaat, Diktatur. Genau, also diesen Ballast so eines antipolitischen, autoritären Sozialismus, den haben wir ja auch noch, ne? Genau. Also hätte mich interessiert, Herr Demirovic, wie stellen sich für Sie diese Allgemeinplätze über Marx dar? Zum einen eben diese Vereinnahmung für autoritäre Politik, aber auch die bürgerliche Ablehnung von Marx als Antidemokraten. Und was ist vielleicht so Ihre Gegenerzählung zu diesen zwei Deutungen mit Bezug auf Marx?
Ja, ja, genau. Naja, also ein bisschen habe ich das schon angedeutet. Man muss ja sehen, dass nach meinem Verständnis, und das ist ja jetzt keine Erfindung, sondern das kann man ja philologisch gut zeigen, dass Marx ja in seiner sehr frühen Zeit als eben radikaler Demokrat ja begonnen hat. Ja, also eine sehr radikale Position zu Demokratie und Republik vertreten hat und er dann aufgrund der Erfahrungen mit dem Bürgertum und dem Verhalten des Bürgertums gegenüber Demokratie dann eben das zum Gegenstand der Analyse gemacht hat. Warum eigentlich kommt das Bürgertum nicht dazu, sich demokratisch zu orientieren? Es tritt ja an als dritter Stand gegen die Monarchie, gegen den Großgrundbesitz. Und dann macht es ständig Kompromisse, ja, und akzeptiert eben autoritäre Formen. Also wir haben ja nicht nur heute autoritäre Praktiken, sondern natürlich war das 19. Jahrhundert und auch die Zeit von Marx ja geprägt von Ämterkauf, Kolonialismus, also brutalen monarchischen Systemen, also wie Russland, Preußen und dergleichen, also die Zerschlagung von revolutionären Bemühungen. Und revolutionäre Bemühungen waren ja nüchtern betrachtet auch Versuche, die demokratische Verfassung durchzusetzen. Wenn man an Preußen, das Frankfurter Parlament denkt, und dann wurde es eben mit militärischen Mitteln von Österreich, von Preußen, ja, von Großbritannien, eben wurden solche Bemühungen ja immer wieder zerschlagen. Und natürlich stellt sich die Frage, warum hält sich das Bürgertum nicht daran? Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und man muss ja sehen, also letztlich hat es das allgemeine Wahlrecht, ja, gleiche universelle Wahlrecht ja in vielen kapitalistischen Gesellschaften überhaupt erst nach dem Ersten Weltkrieg gegeben. Ja, und wenn man das jetzt heute sieht, was in den USA passiert, dann kann man sagen, das ist extrem instabil, ja, also aus den herrschenden Kreisen der USA wird systematisch Demokratie unterhöhlt. Ja, also die Wahlkreise werden verändert, die Medien werden bedroht, die Hochschulen, die Wissenschaftsfreiheit wird in Frage gestellt. Also, aber das ist ja auch so gesehen jetzt die aktuellste Version. Wir haben natürlich, also wenn man an die Krise der Weimarer Republik und den Nationalsozialismus denkt, eben auch da die tiefe Erfahrung, wie schnell demokratische Institutionen in Frage gestellt werden. Und der Punkt ist ja zu sagen, das ist ja keine Ausnahme, sondern das gehört selber zur bürgerlichen Geschichte. Ne? Also häufig wird es dann eben auch ausgegrenzt. Und umgekehrt ist es natürlich jetzt so, also ja, es hat jetzt von der Seite der Linken ein sehr unzulängliches Verhältnis zur Demokratie gegeben. Dazu kann ich gleich nochmal was sagen. Aber man muss ja auch wiederum sagen, wenn man sich die Entwicklung nach der Oktoberrevolution anschaut, ja, dass eben Deutschland, Großbritannien, Frankreich systematisch, ja, also dafür mobilisiert haben, ja, dass eben die russische Revolution eben verhindert wird, und dann eben wurde auch Bürgerkrieg erzeugt, ja, und das ist ja eben, wie kann man sagen, da geht es ja gar nicht um die Frage Demokratie, Selbstbestimmung, ne, weil das wäre ja die logische Haltung dazu, ne, zu sagen, hier Menschen haben die Freiheit und das Freiheitsrecht, ja, über sich zu entscheiden und ihre Gesellschaft zu demokratisieren, sondern dann werden sie eben mit Bürgerkrieg, ja, oder mit feindseligen Angriffen, ja, also bedrängt, so dass es eben auch diese Gesellschaften eben wiederum in tiefe Krisen kommen. Ne, damit will ich nicht die autoritären Entwicklungen in diesen Ländern selber beschönigen, aber wenn man sich klar macht, also wie bedeutungsvoll die Freiheitskämpfe in Nicaragua, in El Salvador oder in Angola waren und wie sehr die USA, ja, dafür gesorgt haben, dass sie eben die Befreiungsbewegung in Bürgerkriege verwickelt wurden und massive Mobilisierung dagegen standen, um eben traditionellen Großgrundbesitzern ja die Macht und den Gewinn zu erhalten und den Zugang amerikanischer Unternehmen, dann kann man sagen, das ist ja nicht immer demokratiefördernd, ja, also die Entwicklung. Mhm. Und also jetzt nochmal zu Marx zurück, dann würde ich sagen, na ja, Marx hat eben angefangen als radikaler Demokrat. Und mein Eindruck ist, dass er eben beobachtet hat, dass Demokratie nur auf der politischen Ebene zu sehen, also der getrennten Ebene der Politik, des Staates, dass das für die gesellschaftlichen Steuerungsprozesse, also wie kann eine Gesellschaft sich selbst koordinieren, dass diese Beschränkung auf den Bereich der Politik nicht reicht. Und das sind ja so Schriften wie zum Beispiel seine Adresse an die Pariser Kommune, also die war ja dann schon besiegt, viele Kommunaten wurden getötet, ja, oder in die Verbannung geschickt oder in die Gefängnisse. Und dann macht er diese Notizen und diese Adresse und wo er dann sagt, ja, worum es geht, ist eine Ausdehnung des Wahlrechts. Ja, also ne, das heißt nicht die Begrenzung, Sie haben das schon angesprochen, auf einmal alle 4 Jahre. Und wir haben ja jetzt in Deutschland sogar die Einschränkung des Wahlrechts auf alle 5 Jahre in einigen Ländern, Bundesländern, ne, wo man sagen kann, warum kommt der Gesetzgeber nicht auf die Idee zu sagen, einmal im Leben reicht eigentlich zu wählen? Ja, also ne, warum 5 Jahre? Also eigentlich würde man ja sagen, okay, Wahlen müssten auch ständig möglich sein. Das ist die Idee von Marx, ja, dass man sagt, Abgeordnete müssen sich ständig verantworten, können neu bestimmt werden, also werden nicht repräsentativ gewählt, sondern sind eben Delegierte für bestimmte Entscheidungen, weil wir haben ja das Problem in unserer Verfassung, dass eben Repräsentanten für 4 Jahre gewählt werden und dann eigentlich nicht mehr rechenschaftspflichtig sind gegenüber den Wählern, sondern nur ihrem Gewissen gegenüber. Ja, und was in ihrem Gewissen sich abspielt, das weiß ja keiner. Ja, also, und das heißt, da gibt es sozusagen in unserer Verfassung eine Gewährleistung, dass man unterstellt, dass das Gewissen der Abgeordneten irgendwie demokratisch ist. Aber das muss ja nicht sein. Ja, die werden gewählt und dann sind sie ja niemandem gegenüber verpflichtet, außer den Machtspielen ihrer Partei, ja, und ihrem Gewissen. Und dann können sie de facto machen, was sie wollen. Das heißt, wir haben natürlich viele Abgeordnete auch im Parlament, die überhaupt nicht demokratisch sein müssen. Ja, die können auch eigentlich in ihrer Partei durchaus irgendwie Rechte sein, antirassistisch sein, antidemokratisch. Wichtig ist ja nur, dass sie über die Liste ins Parlament kommen, ja, und dann natürlich am besten sich nicht öffentlich so äußern. Aber die Öffentlichkeit ist dann immer wieder überrascht, wenn sie dann mitbekommt, wie rechts dann auch einzelne Abgeordnete sind in der CDU, manchmal in der SPD, ja, und so. Und das sind ja Erfahrungen, die in einer gewissen Weise Marx schon vor Augen hatte und wo er das Gefühl hatte, so in der einzelstaatlichen Form, nationalstaatlich, parlamentarisch, kommen wir nicht weiter mit demokratischen Prozessen.
Hm. Ja, vielleicht können wir noch einmal einen Schritt zurücktreten. Sie haben jetzt natürlich schon viel ausgeführt zu Marx' Demokratieverständnis und zu Punkten in seinem Leben, die ihm Anlass gegeben haben, über Demokratie nachzudenken, über ihre Shortcomings etwa. Vielleicht können wir tatsächlich noch mal einen Schritt zurücktreten und Sie können mal skizzieren, das machen Sie nämlich auch in Ihrem Buch, wie er sich da entwickelt hat in seinem Denken über Demokratie.
Ja.
Das machen Sie in Ihrem Buch so etwa von der Phase 1844 bis ins Jahr 1871. Und das alles muss natürlich gelesen werden vor dem Hintergrund historischer Erfahrungen der kommunistischen Bewegung ab den 1840er Jahren, revolutionären Versuchen, aber auch Konterrevolutionen. Und bei Marx, das wissen wir, ist die Auseinandersetzung nicht nur theoretischer Natur, er war ja auch praktisch involviert, ne? Zum Beispiel dann auch in der Ersten Internationale. Okay. Und Sie machen da in Ihrem Buch ziemlich viele Phasen auf. Es wäre jetzt, glaube ich, too much, wenn Sie das alles en Detail darstellen, was für den Podcast hier ganz sinnvoll wäre, wenn Sie angefangen beim jungen Marx. Vielleicht können Sie dort angefangen mal beschreiben, wie hat er über Demokratie gedacht? Und dann vielleicht 2, 3 entscheidende Wegmarken und Entwicklungen aufzeigen, die sein Denken über Demokratie dann verändert haben oder die das eben beeinflusst haben.
Ja, ich habe ja schon angedeutet, dass Marx eben schon sehr eng verbunden war mit Diskussionen im Rheinland, dann eben auch in Berlin, also mit den Philosophen aus der nachhegelschen Zeit. Also, ne, und die Vorstellung war eben, also eine radikale demokratische Perspektive zu verfolgen. Und das heißt für ihn, er hat es ja in seiner Kritik an Hegel sehr massiv vertreten, dass Demokratie, die, wenn man so will, die eigentliche Verfassung unseres Gemeinwesens ist. Ja, also wenn wir, ne, also das heißt, das Gemeinwesen ist bestimmt aus den vielen Menschen, die in ihm leben. Und insofern ist auch die Demokratie die eigentliche Verfassung. Und, ne, und die Kritik könnte man sagen, die er hat an anderen Formen, also Aristokratie, Monarchie, also wenn man diese klassischen anderen Verfassungsmodelle vor Augen hat, betrachtet er als Abweichung. Ne? Das heißt ja im Prinzip, einige Bürger nehmen sich das Recht heraus, über andere Bürger zu entscheiden. Ne? Also wenn man an die Französische Revolution zurückdenkt, dann war klar, die Revolutionäre haben den König gar nicht mehr als König betrachtet, sondern haben gesagt, der Bürger Capet, das war der bürgerliche Name des Monarchen, nimmt sich das Recht heraus, etwas Größeres und Besseres zu sein als alle anderen und erhebt den Anspruch, über das Leben anderer zu entscheiden. Und diese Usurpation muss bestraft werden mit dem Tod. Ja, also ne, deswegen dann eben die Tötung des Königs. Ja, also um zu demonstrieren, die Republik ist die Republik aller. Und das ist der entscheidende Punkt auch für Marx, dass er sagen würde, ja, republikanische Verfassung, das ist Demokratie, alle nehmen an diesem Prozess teil. Mhm. No, und die Vorstellung war dann, also Marx in seinen frühen Schriften war gegen Kommunismus, weil er Kommunismus im Prinzip so betrachtet hat, wie das heute auch immer noch der Fall ist, nämlich als Gleichmacherei, als eine rohe Form des Gleichmachens, also und er eben die Vorstellung hat, das ist ja auch erstaunlich, wenn man seine Schriften sich dann ansieht, dass er eine sehr individuelle, geradezu individualistische Vorstellung auch hat von freiem Zusammenleben. Also man kann das bis ins Kommunistische Manifest verfolgen, wo er dann sagt, die freie Entwicklung einer jeden Person als Bedingung der freien Entwicklung aller anderen. Das heißt, hier ist klar, dass die freie Entwicklung nur möglich ist durch die individuelle Freiheit und individuelle Entwicklung mit Blick darauf, dass auch die anderen alle frei leben können. Na so. Und dann war für ihn, dann hat er in dieser Phase auch eine massive Verteidigung der Pressefreiheit, ja, also dass die Pressefreiheit als die allgemeine Diskussionsfähigkeit der Menschen, ja, also die eben die gesellschaftliche Entwicklung beobachten, sich darüber austauschen und eben gemeinsame auch Entscheidungen vorbereiten und treffen. Also in dieser Phase war Marx jetzt noch nicht sozusagen der Vertreter jetzt einer, wie könnte man sagen, also Räteform von Demokratie, ja, sondern das war, glaube ich, in seinem Vorstellungsraum war das immer noch eine eher liberale Form der Demokratie, also durchaus mit Parlament, aber schon auch sehr kritisch, ja, was jetzt die Prozesse dann anbelangt. Und dann die Erfahrung der 48er Revolution. Ich meine, der sah sich ja schon als Kommunist, ja, in der 48er Revolution. Also da ging es schon darum, die ökonomischen Verhältnisse anders zu gestalten, ja, also weg vom Privateigentum an den Produktionsmitteln, ja, und dann ist das aus meiner Sicht, aber vielleicht erinnere mich jetzt auch nicht gut genug, schon noch so, dass er ja sagt, ja, wir brauchen aber diese parlamentarischen Prozesse, ja, also er hat sich ja dafür engagiert und fand jetzt die Preuße, insbesondere die preußischen Demokratievertreter, die Liberalen, eben als zu zögerlich, weil sie sich nicht auf den Boden der Revolution gestellt haben, also die Beseitigung des Königs, der Monarchie und die Durchsetzung eines Parlaments für Deutschland. Ja, das war ja eigentlich das. Und das hätte bedeutet, dass auch Österreich demokratisiert worden wäre. Also Österreich als ein zentrales Land, eine Monarchie, die total reaktionär, eine reaktionäre, konterrevolutionäre Rolle in Europa gespielt hat. Und insofern waren das so Schritte, wenn man so will, das Bürgertum entmachtet und die Monarchie entmachtet, dann schafft man neue Bedingungen dafür, wie eine Gesellschaft sich ausgestalten kann. Das war von ihm her, so würde ich es sehen, noch gar nicht so verbunden mit konkreten Vorschlägen. Er war kritisch gegenüber der Politik, also gegenüber der politischen Form und dem Staat. Aber ich glaube, dass er zu dieser Zeit jetzt noch nicht so eine klare Vorstellung hatte, was heißt denn das? Mhm. Ja, und was die Pariser Kommune für ihn war, war eben genau diese Erfahrung. Was machen die Leute, wenn sie anfangen, jetzt eigene Wege zu gehen? Deswegen sagt er, die Pariser Kommune ist die endlich gefundene politische Form für weitere Schritte hin zu einer Gesellschaft ohne Privateigentum an den Produktionsmitteln, also organisiert von der gesellschaftlichen Arbeit her. Und was machen die? Die dehnen das Wahlrecht aus. Ja, also es wird entschieden über die konkreten Formen der Verdienste, der Arbeit, also der des Arbeitsrechts. Also klar, heute haben wir ja manches auch in unserer Gesetzgebung drin. Aber die Grundidee war ja, dass eben wir alle gemeinsam auch darüber entscheiden, wie gearbeitet wird, wann gearbeitet wird, was gearbeitet wird. Ja, so. Und dass wir heute, würde ich sagen, haben wir viel dazu gelernt, dass wir auch entscheiden müssen über das, was wir konsumieren, in welchen Mengen wir konsumieren. Das sind alles Dinge, die bei Marx noch nicht vorkommen, sondern die wirklich Ergebnis unserer Diskussion seit den 1950er und 60er Jahren sind. Also ich meine, es gibt ja auch bei Marx schon diese Vorstellung der ökologischen Probleme, der Naturzerstörung, die krisenhafte Verhältnis zur Natur. Aber das wirkt sich noch nicht in der Weise aus, dass er dann sagt, okay, welche Produkte, also ich meine, er hat ja eine sehr klare Vorstellung von Sparsamkeit, ja, also gute Verwendung von Ressourcen, aber das ist auch noch nicht ökologisch ausbuchstabiert, ja. Hm.
Genau, über Marx Begeisterung für die Pariser Kommune, worin er da ja über die bürgerliche Demokratie hinausgehen sah, da wollen wir sofort drüber sprechen. Aber mich hätte noch kurz interessiert, wie er den Zusammenhang von Kapitalismus, also Privateigentum an Produktionsmitteln und bürgerlicher Demokratie denkt. Genau. Also wie genau er da in Parlamentarismus und repräsentativem Mandat ja ein Instrument von Klassenherrschaft entdeckt. Ne?
Ja.
Und damit hängt dann auch die Frage zusammen, wie er vielleicht auch über die Fortschritte innerhalb der liberalen Demokratie gedacht hätte. Also die Begrenzten, die er selbst ja nicht erlebt hat. So. Also zu der Zeit, als er das geschrieben hat, da gab es noch kein allgemeines Wahlrecht. So. Aber später dann durch den Druck auch der ArbeiterInnenbewegung passt sich ja die liberale Demokratie auch an. Ja. Und ist zur Anpassung gezwungen. Ja. Also mit Blick auf bestimmte Rechte und Freiheiten. Ne? Und das konnte er alles noch nicht absehen. Also ja, hätte mich interessiert. Wie hat er ganz grundlegend über den Zusammenhang von Kapitalmacht und bürgerlicher Demokratie gedacht? Und wie lassen sich da auch die begrenzten Fortschritte innerhalb der liberalen Demokratie einordnen?
Also was Marx ja dann auch, also ich meine, Marx hat ja richtig angefangen, also in den 50er Jahren sich ausführlich mit ökonomischen Prozessen, also Kapitalprozessen, Kapitalverwertung zu befassen, und die Hauptarbeit fand ja dann in den 1860er Jahren statt mit den verschiedenen Manuskripten und Ausarbeitungen, dann insbesondere zum Kapital. Und er hatte ja eine klare Vorstellung auch von der Arbeitsteilung dieser Forschung, ja, dass er sagt, was ich mache hier, das ist die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft. Also wenn man das jetzt mal nimmt, was er seiner eigenen Vorstellung nach gemacht hat, ist, er studiert, er schreibt über, wenn man so will, das Knochengerüst, ja, die Muskulatur der bürgerlichen Gesellschaft, ja, nicht über die physiologischen Prozesse, nicht über die psychischen Prozesse. Also das sollte man sich wirklich vor Augen halten. Er hatte eine klare Vorstellung von der Begrenztheit seiner eigenen Forschung. Ja. Deswegen gibt es auch dann im Kapital zwar den gar nicht so viel zum Staat und auch nichts oder wenige Sätze vielleicht zur Demokratie. Aber man kann natürlich sagen, dass er eine Vorstellung hatte, wie wichtig auch das Parlament ist. Ja, für ökonomische Prozesse. Also die Frage, dass er ja vor Augen hatte, die Rolle der Lohnabhängigen, der Kämpfe der Lohnabhängigen um eine bessere Bildung, um Schutz der Familien, also dass er ja dann die Parlamentsuntersuchung zur Lage der arbeitenden Klasse in England eben dann sehr ausführlich auch im Kapital zitiert, also das heißt, er hat das sehr ausführlich zur Kenntnis genommen, dass eben in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen eben damalige Vertreter der Arbeiterinnenschaft eben eingeladen wurden, über die Lage zu berichten. Und die betraf eben genau die total schlechte Grundschulausbildung, die miserablen Familienverhältnisse, die eben dazu geführt haben, dass Arbeiterfamilien sich überhaupt nicht bilden konnten, wegen Mangel an Wohnraum, zu langer Beschäftigung. Und deswegen ist für ihn diese Auseinandersetzung, Kampf um die Länge des Arbeitstags, ja, um den Lohn, das sind ja jetzt für ihn zentrale Gesichtspunkte, ne? Und man könnte sagen, ja, auch natürlich die Gesetzgebung. Mhm. Ja, die, also, das rückt ja für ihn ganz wichtig in den Blick, dass man sagen kann, na ja, Kapital als ökonomischer Prozess, das gibt es so gar nicht. Der ist immer gleichzeitig durchdrungen und geprägt von politischen Prozessen. Und das sind eben auf lokaler Ebene die Armenfürsorge, das ist der Bildungsprozess, die Ausbildung. Und wir haben ja in Deutschland eine viel stärker noch, wenn man so will, in die Tradition der Zünfte zurückreichende staatliche Festlegung der Berufe, also ne, 3000 Berufsbilder ungefähr, das ist alles vom Staat geregelt und festgelegt. Ja, also ne, jemand kann sich nicht einfach Elektriker oder Automechaniker nennen, weil es genau genommen ein staatlich gesicherter Titel ist. Ja, und das ist ja für Marx ein wichtiger Punkt, weil dann, klar, Demokratie heißt ja, wer entscheidet das? Ja, und dann sind es ja eben gewählte Repräsentanten. Das war nicht der Fall und Marx hatte die Vorstellung, es muss eben weitergehen. Für ihn war das ein Hinweis darauf, dass eben Kapitalprozesse sich ohne politische Prozesse gar nicht erhalten können. Ja, also Finanzpolitik, Bildungspolitik und so weiter. Das heißt, es braucht ständig staatliche Eingriffe. Ja. Und mit dem Arbeitsmarkt und mit den Arbeitsverträgen geht eben einher Freiheit und Gleichheit. Ja, und das heißt, wenn man den Anspruch auf Freiheit und Gleichheit setzt hinsichtlich der Arbeitsverträge, dann legt man eigentlich ja auch nahe, auch eine gleiche und freie Beteiligung an den kollektiven Entscheidungen. Das löst das Bürgertum eben mit der parlamentarischen Demokratie. Weil damit gewährleistet ist, dass es keinen Zugriff auf die Produktionsmittel gibt. Ja, also die bleiben sozusagen unter privater Kontrolle. Und deswegen hat Marx dann eben genau das zum Hauptthema gemacht. Also wie können wir eigentlich diese gesellschaftliche Absurdität überwinden, dass die Mittel für die Erhaltung unseres Lebens, also Produktionsmittel, dass die eben nicht Privaten unterworfen sind und deren Entscheidung für sie ihren eigenen Gewinn zu vergrößern, sondern sie eben der Gesellschaft zuzuführen. Ne? Und das ist für ihn eigentlich die, wenn man so will, die Hauptfrage in der bürgerlichen Gesellschaft. Ne? Und das, daraus resultiert einerseits, ja, es braucht diese demokratischen Prozesse, und ja, alleine über das Parlament wird es sich nicht lösen lassen. Ja, so. Und das ist meiner Meinung nach genau das, worum es ihm geht. Ja, dass er sagt, ja, aber das Parlament ist eben eine bürgerliche Form, wie das Bürgertum selbst in dieser politischen Form des Parlaments, der Konflikte zwischen den Parteien, den öffentlichen Willensbildung, dann eine eigene Vorstellungswelt entwickeln kann, wie sie die Gesellschaft bestimmen will. Ja, und ne, und dann klar, die Kämpfe dann des 19. Jahrhunderts ums allgemeine Wahlrecht haben dann eben auch die Arbeiterbewegung in diesen Prozess sozusagen hineinbezogen oder die Arbeiterbewegung hat dann da auch mitgewirkt. Diese Kämpfe kannte Marx ja, ne? Und ich glaube, dass er schon die Vorstellung hatte, ja, das ist auch sinnvoll. Also ich meine, diese Erfahrung hat er ja dann so nicht mehr gemacht, ja, aber das ist auch sinnvoll. Also man muss es vielleicht nicht so tun, wie Engels dann glauben konnte, dass man eben mit einer immer größeren Ausdehnung der Wahlbeteiligung, ne, das war ja die Vorstellung, sozusagen dann auch tatsächlich relevante gesellschaftliche Entscheidungen treffen könnte. Ne? Weil das wissen wir jetzt dadurch, dass wir jetzt selber viele Jahrzehnte Erfahrung mit Parlament haben, dass man sagen kann, dass das Parlament wirkt eben auch sehr widersprüchlich und auch wiederum ja in einer gewissen Weise zerstörerisch bezogen auf linke Zielsetzungen. Ja, also ich meine, da kommen wir vielleicht dann noch meiner eigenen Frage dazu.
Ja, vielleicht können wir tatsächlich jetzt mal auf seine positive und utopische Vision von Demokratie schauen, die, das haben Sie schon angedeutet, er in der Pariser Kommune entdeckt, die die Begrenztheit der politischen Revolution davor überwindet. Und in dem Aufstand der Kommunaden mitten im deutsch-französischen Krieg sah Marx, Zitat, die größte Revolution unseres Jahrhunderts, die endlich entdeckte politische Form, unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen konnte.
Ja.
Vielleicht können Sie einmal ein bisschen veranschaulichen, was genau sah Marx in der Pariser Kommune, ne, als besonders an? Vor allem, wie wurde da Demokratie ausgedehnt und wie haben die Menschen unmittelbar auf Produktionsmittel zugegriffen? Ne? Das ist ja das, was das Limit der bürgerlichen Demokratie ist bis heute.
Genau. Also man muss jetzt natürlich unterscheiden, also vielleicht wirklich am Anfang das nochmal erinnern, was die Situation war. Ja, Marx war ja nicht in Paris, er kannte das nur aus Berichten, Zeitungsberichten, persönlichen Gesprächen. Und das war ja eine irre Situation, ja, dass die Deutschen, die preußischen Truppen, ja, Paris umzingelt haben und eigentlich erobern wollten. Und die französische Regierung, also Louis Bonaparte, der total autoritär längere Zeit geherrscht hat, ja, seit 1852, ja, also genau genommen dann Frankreich und die Stadt Paris an den preußischen Truppen, den deutschen Truppen übergeben wollte, ja. Und das war, de facto war das ja, wenn man so will, Landesverrat, ja, der von der Regierung begangen werden sollte und womit die französische Bourgeoisie nicht gerechnet hat, also jetzt in den Personen dieser Regierung war, dass die Bürgerinnen von Paris mit diesem Vorgehen nicht einverstanden waren und die Nationalgarde sich dann auch gegen Louis Bonaparte gestellt hat. Ja, das heißt, die preußischen Besatzer waren außenrum. Ja, es war ein Belagerungszustand. Und jetzt war das eben so, dass dann die Leute natürlich weiterhin Miete zahlen mussten und natürlich Nahrungsmittel brauchten und ihrer Arbeit nachgehen wollten. Und diese ökonomischen Prozesse waren gestört. Ja, also viele konnten dann eben die Miete nicht mehr zahlen, sollten vertrieben werden, ja, und natürlich war die Versorgungslage auch schlecht. Und an diesem Punkt ging es dann darum zu sagen, nein, die Mieten werden gestundet, also die werden jetzt, also die Mietzahlungen werden erlassen für die Zeit. Und dann gab es eben Provokationen gegen die Nationalgarde durch die Truppen von Louis Bonaparte. Ja, die wollten im Prinzip diese Truppen in Paris eben zerschlagen. Ja, die genau diesem, wenn man so will, Mietenbewegung, ja, könnte man sagen, ja, also geschützt hat, weil es war eben eine selbstorganisierte Form der militärischen Macht in einer gewissen Weise. Und also das muss man sich klar machen und Marx hat jetzt darin eben einen wichtigen Hinweis darauf gesehen, dass der Nationalstaat, ja, das muss man, also der Nationalstaat ist ja eben eine der politischen Formen, dass der Nationalstaat im Prinzip unter der Kontrolle der Bourgeoisie bereit ist, sich an den Feind auszuliefern, wenn es nur gegen die Arbeiterklasse geht. Ja, das war ja eigentlich der Punkt für Marx. Hm. Und deswegen ist für ihn die Kommune auch eine eigene politische Form, nämlich eine Kommunalverfassung. Ja, also die Bürger der einer Stadt sind in der Lage, sich selbst zu organisieren und ihre Reproduktion zu sichern. Und dieser Prozess hat ja in Frankreich zeitgleich an vielen Orten stattgefunden, die nicht einverstanden waren mit dem Vorgehen der Nationalregierung. Ja, also sozusagen diese Unterwerfungsbereitschaft gegenüber den deutschen Truppen. Und an dem Punkt haben dann auch viele Kapitaleigentümer die Stadt verlassen und die Betriebe standen genau genommen still. Ja, und das ermöglichte die Betriebe in Eigenregie dann wiederum fortzusetzen und Arbeitsverhältnisse eben dann anders zu gestalten, also die Reproduktionsmuster, die Einkommen, die Arbeitszeiten, das anders zu gestalten. Und das war ja, so gesehen waren das ja neue historische Erfahrungen. Ja, also wenn man so will, Betriebsbesetzung, Selbstgestaltung, also Selbstverwaltung der Betriebe. Ja, und das hieß natürlich auch eine Preiskontrolle bei den Lebensmitteln. Ja, und dann, was ja für ihn wichtig ist, die Wahl von Richtern, die Wahl von Sicherheitskräften, dass eben in der Pariser Kommune dann die Zahl der Diebstähle drastisch zurückging. Ja, das waren für ihn Hinweise darauf, wenn eben ein Gemeinwesen anders organisiert wird, eben demokratisch als, kann man sagen, praktisch mit einer Räteorganisation, wo auch das Verhältnis von Politik und Ökonomie neu organisiert wird, dann eben auch, ja, wie kann man sagen, eine bestimmte Art von Devianz, ja, also ne, abweichendem Verhalten, kriminellen Verhaltensmustern, dass es eben zurückgeht, ja, also zurückgenommen wird. Und das ist ja für ihn eine ganz maßgebliche Erfahrung. Okay. Empirisch ist es, ich habe deswegen gesagt, er war da nicht, er konnte das nicht selber sehen, beobachten, untersuchen. Empirisch ist es dann manchmal komplizierter. Also ne, es gibt natürlich mittlerweile seit langem schon empirische Studien von Historikern, wie war das eigentlich mit der Selbstverwaltung in den Betrieben. Das sah nicht alles so gut aus, wie Marx das sich vorgestellt hat. Aber es gab immerhin einige Ansätze dazu oder auch konkrete Praktiken, die in diese Richtung gingen. Bei der Richterwahl zum Beispiel kam es natürlich dann doch zu Formen der Selbstjustiz oder das war eine schnelle Überforderung auch dieser gewählten Richter. Ja, es waren also das, was man auch aus den sozialen Bewegungen kennt. Ja, die Leute hatten zu wenig Zeit für zu viele Dinge, die plötzlich getan werden mussten.
Im Zustand der äußeren Belagerung auch noch.
Ne? Genau, und alles das. Also ne, das heißt ja, es war ja immer mit Überfällen zu rechnen, mit Anschlägen, mit ne, und das ist ja dann auch passiert, ne, dass eben die Truppen versucht haben, immer wieder nach Paris einzudringen, in die Vorstädte und Leute dann auch zu töten. Also es war eben, genau, und es kam ja auch von den preußischen Besatzern von außen ständig Artilleriebeschuss. Ja, also es war ja eine belagerte Stadt, ja, also und das, was an Nahrungsmitteln reinkam, kam ja dann auch natürlich über Schmuggel rein und Selbstanbau. Also ich meine, alles, es ging ja im Prinzip auch nur ein paar Wochen oder Monate. Ja, also, aber es war für Marx deswegen auch einfach ein Punkt, so interessant zu sehen, was machen Menschen in einer solchen Krise. Ja, also, ne, wie fangen sie an, von unten her ihre Lebensverhältnisse zu gestalten? Ne, und so könnte man diese Notizen von Marx und diese Denkschrift eben auch eben verstehen, ja, dass es eben bedeutungsvoll war, in so eine Richtung dann zu gehen, ja, zu sagen, ja, was, und für uns, das muss man ja auch sagen, wenn wir uns vorstellen, in was für ökologische, desaströse Situationen wir noch kommen können, ja, wenn man denkt an Überflutungen, ja, an Starkregen, also wie viel Selbstorganisation Menschen jetzt schon entwickeln müssen, wenn wir an Donauüberschwemmungen oder ans Ahrtal denken, dass der Staat ja auch nach Jahren noch nicht in der Lage ist, die Situation für Menschen zu richten und zu regeln, dass sehr, sehr viel davon abhängt, was die Leute von unten her machen. dann muss man auch sagen, eigentlich wäre es dringend erforderlich, auch jetzt sozusagen solche Prozesse von unten her zu organisieren. Welche Art von Resilienz, welche Art von Solidarität, von Unterstützung brauchen wir, dass wir gut durch solche ökologischen Krisen durchkommen? Und natürlich noch besser ist, was müssen wir tun, damit wir solche Dinge auch überhaupt vermeiden? Na, also städtebaulich, landwirtschaftlich, vom Konsum und so weiter. Also ne, die Frage der Renaturierung der Flüsse, der Besiedlungsstrukturen. Und da muss man sagen, da spielen dann Eigentumsverhältnisse so eine zentrale Rolle, weil sie so viele Dinge auch blockieren, nüchtern betrachtet. Ja.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier für eine kleine Ankündigung nutzen. Nächste Woche gibt es statt Dissens eine Folge Was tun auf die Ohren. Ich freue mich, dass Inken und Valentin für mich einspringen in der kommenden Woche, denn ich bin komplett in Kinderbetreuung. Die Kita hat eine Woche Herbstferien und meine Freundin steckt in einem wichtigen Projekt. Genau, ich darf deshalb also ganz viel Zeit mit meinem Toddler verbringen und muss den Podcast deshalb eine Woche pausieren. Ich hoffe auf euer aller Verständnis und wie gesagt, die Was tun Crew ist mit einer spannenden Folge am Start und zwar zu Soran Mamdani. Ihr wisst ja sicher, dass in New York der demokratische Sozialist Soran Mamdani mit seiner Bürgermeisterkandidatur Wellen schlägt. Vielleicht habt ihr schon mal ein Video von ihm gesehen mit seiner revolutionär freundlichen Art, seinem Charisma, ja, und auch einer radikalen Umverteilungspolitik hat er die Herzen vieler New YorkerInnen erobert und das trotz Anfeindungen aus der Upper Class, Anfeindungen von Donald Trump und auch aus dem politischen Establishment seiner eigenen Partei. Genau, am 4. November ist die Wahl und eben eine Woche davor dann der Podcast mit der Was tun Crew, die mit einem Aktivisten aus der Soran Mamdani-Kampagne gesprochen haben. Da geht es um Fragen wie, wie konnte Mamdani eigentlich so eine Welle der Begeisterung auslösen? Wie sind die Chancen bei der anstehenden Wahl und was würde ein Sieg von Mamdani bedeuten für ein Land, das unter Trump auf den Abgrund zusteuert? Ja, darüber sprechen Inken und Valentin, wie gesagt, mit dem Aktivisten aus der Mamdani-Kampagne. Da dürft ihr also schon gespannt sein. Ja, wir hören uns dann am 5. November wieder. Dann bin ich wieder für euch am Start mit einer Folge Dissens. Genau, das nur zu dem Plan für die nächsten 2 Wochen. Und jetzt sei mir noch kurz der Hinweis erlaubt, dass dieser Podcast dringend euren Support braucht. Wenn euch der Dissens-Podcast gefällt und ihr noch nicht Teil der Community seid, dann schließt doch bitte gerne jetzt eine Fördermitgliedschaft ab. Es braucht immer wieder neue Leute, die mitmachen, damit dieser Podcast eine stabile Basis hat. Mit eurer Fördermitgliedschaft ermöglicht ihr, dass ich diesen Podcast hier machen kann, unabhängig, kostenlos für alle da draußen. Wenn dir also Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit, es geht schon ab 3 Euro im Monat. Ja, du supportest damit meine Arbeit, aber auch die Arbeit von Inken und Valentin vom Was tun Podcast und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's das Buch von Alex Dimirovic abzustauben, Marx als Demokrat. Alle Infos dazu und auch dazu, wie du Dissens supporten kannst, gibt's in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Alex Dimirovic. Er ist Sozialwissenschaftler und Vertreter der kritischen Theorie.
Ja, total. Aber ich meine, da sehen wir vielleicht im Geiste der Pariser Kommune auch hoffnungsvolle Sachen, die sich in den Krisen und Brüchen vollziehen. Wir hatten jetzt jüngst im Podcast zum Thema Zona de Fondre in Frankreich. Da geht's, machen dauerhafte Besetzungen gegen ökozidale Großprojekte Welle. Und in denen wird auch immer eine Form noch von postkapitalistischer Lebensweise vorweggenommen, damit experimentiert und auch an anderen Stellen tut sich ja viel, ne?
Ja, also auch Marx hatte ja zeitgenössische Erfahrungen, die ein bisschen vor seinen eigenen Schriften lagen, die für ihn aber wichtig waren. Also die, wie kann man sagen, die Projekte von Robert Owen oder die Fourieristen, die ja dann in den USA große Landkommunen gemacht haben, ja? Also es gab ja diese Versuche, solche Praktiken zu machen. Darauf konnte sich Marx ja in einer gewissen Weise auch beziehen, häufig auch kritisch, weil er sagte, ja, woran wir müssen, es geht nicht alleine um Projektemacherei, ja, sondern wir müssen eben die Bedingungen studieren, warum diese Projekte auch immer wieder scheitern, ja. Also Robert Owen ist gescheitert, die Fourieristen, das Genossenschaftswesen, das alles gab's. Er hat auch immer wieder diese, also positiven Aspekte betont. Aber warum greift es dann nicht? Ja, also, ne, und bleibt letztlich auf den Willen einiger weniger begrenzt und die ja dann oft scheitern, weil es eben ökonomisch nicht gut genug funktioniert oder viele interne Konflikte entstehen und dann, ne, dann hockt man zu eng aufeinander und streitet sich über viele Details, anstatt dass man sozusagen wirklich in neue große Verhältnisse geht. Ne? Und eine der Konsequenzen von Marx in der Pariser Kommune ist auch zu sagen, was wir brauchen, sind neue spontane Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Arbeit. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr wichtige Einsicht. Hm. Spontane Gesetzmäßigkeiten heißt, die Dinge setzen sich eben im Alltag einfach durch, so wie es heute Gesetzmäßigkeiten des Profits sind, dass wir davon ausgehen, dass Geld unser Zahlungsmittel ist. Wir legen es hin, wir bekommen die Ware, die wir wollen. Aber was da alles dranhängt, das müssen wir gar nicht wissen und wollen es auch gar nicht wissen. Ja, wenn wir Brot kaufen oder Obst, dann liegt es einfach da im Laden und wir kaufen es. Und das sind ja Fragen, wo man sagen muss, ja, neue spontane Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Arbeit heißt, wir entwickeln gemeinsam Mechanismen, Gesetzmäßigkeiten, die uns dann im Alltag genauso entlasten, ja, davon sich jeden Tag um all diese Dinge immer kümmern zu müssen, ja. Aber wir haben dann die Möglichkeit, eben darauf demokratisch anders Einfluss zu nehmen, weil es eben nicht mehr der Kontrolle von Privateigentümern untersteht. Mhm. Ja, so.
Ja, spannend. Vielleicht nochmal zur Pariser Kommune, Herr Demirovic. Hat Marx da jetzt Ihrer Ansicht nach einfach ein lokal begrenztes Modell von Transformation gesehen, was sich halt so vor Ort ergeben hat? Oder war das für ihn mit Blick auf seine Vorstellung von auch der Überwindung der bürgerlichen Demokratie hin zu, ja, einer radikaleren Form der Demokratie, war das für ihn eine Art von universellem Modell? Also das, was sich dort abgespielt hat, sagen wir mal als Räte/Basisdemokratie, mhm, Wirtschaftsdemokratie, die Themen wie imperatives Mandat, Genossenschaften und so weiter. Genau, also hat er darin auch irgendwie dann, ne, seine Vision dann für die Demokratie der Zukunft gesehen?
Ja, ich glaube, dass er das als einen Ansatz gesehen hat. Es ist ja für ihn die politische Form, ja, also das heißt, es ist die endlich gefundene politische Form. Das heißt, das ist für ihn nicht, das entspricht nicht dem Ziel. Es ist immer noch eine politische Form, in der die Konflikte ausgetragen werden, ja, also aber. Und dann ist, glaube ich, wichtig, ich habe das schon angesprochen, dass er diese politische Form, dass er sagt, das ist Kommunalverfassung, es ist nicht mehr der Staat, nicht der Nationalstaat. Und deswegen ist es eigentlich eine Art universales Modell, dass er die Vorstellung hat, eigentlich geht der Emanzipationsprozess über in eine Vielzahl von Kommunen, ja, die sich miteinander vernetzen und eben nicht mehr eine zentrale bürokratische Macht, eine dauerhafte Armee, also das ist ja ausdrücklich, was er beanstandet, hm, also eine feststehende Armee, die sozusagen das Land kontrolliert und eingesetzt werden kann als Instrument einer Regierung oder einer Polizei, sondern dass es kommunal ist und von unten her gewählt und bestimmt werden kann. Ja, na, also, und insofern stellt sich für ihn das so dar, dass jetzt die Kommune ein Schritt ist, also ein Zwischenschritt ist für die weitere Entwicklung. Ja, also so könnte man das sagen. Und wenn man jetzt so weitergeht, also was er dann auch in der Anfrage einer russischen Revolutionärin dann zum Thema hat, also Marx wird ja häufig vorgeworfen, dass er so eurozentrisch war, und das stimmt ja in einer gewissen Weise auch für die 50er Jahre, dass er die Vorstellung hatte, genau genommen müssen alle Gesellschaften ja die Entwicklung nehmen, wie das in Europa dann in Großbritannien der Fall war, ne? Also die Vertreibung, die Enteignung von Land und dann die Akkumulation eben in Fabriken und so dass überhaupt die Gesellschaften ein bestimmtes Reichtumsniveau erlangen, ja, ein Kenntnisniveau auch der Arbeit, bevor es dann zu Sozialismus oder Kommunismus kommen kann. Und dann fragt ihn eine russische Revolutionärin, ist das eine gesellschaftliche Notwendigkeit? Müssen wir genau so vorgehen? Ne, und müssen wir jetzt auch in Russland eher eine bürgerliche Revolution machen? Ne, also das war ja die große Frage für viele Linke in Russland, in Osteuropa, in China. Also muss man jetzt erstmal, ist es die Aufgabe der Kommunisten, erstmal eine bürgerliche Revolution zu machen? Ne, das ist ja ein bisschen paradox. Ja, man riskiert Kopf und Kragen dafür, dass man erstmal bürgerliches Eigentum schafft, ja, gegenüber Großgrundbesitzern und halbfeudalen Verhältnissen. Und Marx sagt dann in seinem Antwortbrief, also oder in den Entwürfen genau genommen zu diesem Brief, nein, das ist nicht so. Diese Entwicklung ist spezifisch für Westeuropa. Und man kann sich vorstellen, dass die Gemeinden, also die Agrargemeinden in Russland, ja, so ein hohes Maß an Selbstverwaltung entwickelt haben, dass sie genau genommen da selbst diese Prozesse von Produktion und Demokratie verfolgen können. Ja, und das Einzige, worum es ihm ging, war dann eben der Zusammenschluss dieser Gemeinden, ne, so dass die eben aus ihrer dörflichen Provinzialität rauskommen, also zu ihrer Begrenzung in den Dörfern und tatsächlich, wenn man so will, einen weiten sozialen Verkehr haben. Also das berührt natürlich dann auch die Entwicklung von Städten, von modernen, wenn man sagen will, modernen Industrieproduktion, dass man sagen kann, stimmt dann der Austausch ja hier zwischen Nahrungsmittelproduktion auf dem Land und dort Industrieproduktion. Und das ist etwas, was ihn beschäftigt. Ne? Also dass man dann produktivere Pflüge, produktivere Maschinen hat, die dann diese Bauern in ihren Gemeinden verwenden können, also ihre Länder produktiver machen und das gemeinsam eben machen mit, indem sich die einzelnen Dörfer, die Kommunen miteinander verbinden. Da kann man sehen, da arbeitet es sozusagen in den Überlegungen von Marx, dann neue Wege zu suchen. Ja, also wie kommen die Menschen zu so einer Art von genossenschaftlicher Kooperation, die weit in die Fläche geht und nicht begrenzt ist. Ne?
Ja, spannend. Aber nur um das zusammenzufassen, der reife Marx also ein Anarchokommunist, beziehungsweise alle Anarchokommunisten heute können den reifen Marx auf ihrer Seite sehen, auf dem Weg zur Weltkommune?
Ja, das weiß ich nicht. Also wenn man, das hängt jetzt davon ab, was man unter Anarchismus versteht. Wenn man jetzt den starken Akzent nimmt auf individuelle Selbstverwirklichung, ja, dann kann man sagen, ja, in dem Sinne stimmt es. Marx war an diesem Punkt sehr dafür. Wenn man jetzt denkt, es geht um kommunale Prozesse der Selbstverwaltung, dann kann man sagen, ja, das stimmt. Aber was ja für Marx wichtig ist, ist, damit meine ich jetzt nicht Staat, sondern ich meine, wie können wir uns koordinieren? Ne? Und dass er davon redet, eine spontane Gesetzmäßigkeit schaffen. Das heißt, er geht ja davon aus, dass es so etwas gibt wie Gesetzmäßigkeiten, die wir begreifen müssen, die wir lenken können, die wir demokratisch entscheiden, koordinieren können. Und da ist mir nicht so klar, wie weit der Anarchismus da mitgeht. Dazu ist auch der Anarchismus, ehrlich gesagt, viel zu heterogen, ja. Also es gibt ja ganz individualistischen Anarchismus. Es gibt eben Anarchismus, der jede Art von Gesetzmäßigkeit ablehnt, ja. Also es, ja, und es gibt diesen stark genossenschaftlich Selbstverwaltungsanarchismus, also ne, das wären jetzt so, also das finde ich schwierig zu sagen, aber sicher gibt's da in manchen Hinsichten gibt's da große Nähen und in anderen auch wieder Distanzen. Sicherlich ist ein, also das war ja auch der Konflikt mit Bakunin, ein wichtiger Unterschied.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht darf ich es kurz einführen. Ne? Also 1871 die Zerstörung der Pariser Kommune. Ne? Wir erinnern uns 1872 die Spaltung der Ersten Internationalen. Und da haben sich Anarchistinnen und Kommunistinnen in der Ersten Internationale überworfen. Der Streit zwischen Marx und Bakunin.
Ja.
Und das ist alles ist natürlich lange her, aber auf eine gewisse Art an gewissen Fragen ist da immer bis heute natürlich auch eine Kluft zwischen Marxismus und Anarchismus. Und Marx wird dann vielleicht simplifizierend als der Etatist gelesen und Bakunin als der antistaatliche, so Marx als Zentralist, Bakunin als Föderalist, wie auch immer. Mhm. Und wenn wir auf Strategie und Vorstellung der Transformation schauen, das ist vielleicht was, was heute auch natürlich Leute beschäftigt, ne? Dann nach der Spaltung der Ersten Internationale, da lassen sich ja vielleicht so zwei Wege für Revolutionäre nachzeichnen. Das wäre zum einen die Sozialdemokratie, also die Vorstellung, also damals noch radikal reformistisch, ne? Die Vorstellung von Schaffung von politischen Massenparteien der Arbeiterklasse auf nationaler Ebene, ne? Die dann internationalistisch miteinander verbunden sind und auf der anarchistischen Seite halt eher dieser Insurrektionalismus, ne? Also Wahlenthaltung und das Konzentrieren auf direkte Aktionen, meinetwegen auch das Ausrufen von Kommunen oder so.
Ja.
Hätte sich der Marx irgendwie, da gab es natürlich wahrscheinlich auch, wenn man das so ein bisschen überfliegt, Millionen persönliche Animositäten und was weiß ich für Sachen, die eine Rolle für diese Spaltung gespielt haben. Aber wenn wir es mal auf die politischen Ansätze drauf schauen und die handfesten Unterschiede, wie interpretieren Sie vor dem Hintergrund, dass Sie Marx als radikalen kommunalen Demokraten lesen, dann wie interpretieren Sie da diese Spaltung und diesen Zwist damals, ne? Der ja bis heute irgendwie auch immer noch eine prägende Rolle spielt, so sage ich mal, auf der Seite der Linken.
Ja, also ich glaube, das ist nicht, also der Gegensatz ist nicht so willkürlich, ja. Also ich glaube, dass es solche Elemente gab. Ja, also ne, weil es eben auch um Fragen des Übergangs ging. Also ne, ich meine, also das ist ja tatsächlich, finde ich, auch kompliziert. Also Marx ist zum Beispiel entschieden gegen Politik, gegen die politische Form. Aber es ist auch klar, wir müssen ja Politik machen. Ne? Das heißt, wir haben sozusagen, also ne, wir können uns dem nicht entziehen. Verweigerung bringt nichts, ja. Und dann ist auch natürlich die Frage, ja, wir sind nicht in dem Stadium, wo wir sozusagen in der Kleinproduktion unser gesellschaftliches Leben bestimmen, sondern jetzt haben wir ja erstmal die kapitalgetriebene Zusammenführung vieler Arbeitskräfte. Heute ist es wieder anders. Heute haben wir hohe Dezentralisierungsprozesse, aber das war ja für Marx das Modell. Und das heißt, die Frage, wie realitätstüchtig ist das? Wo entstehen die Kräfte, die in der Lage sind, große soziale Kämpfe zu führen, ja. Und ich glaube, dass für Marx das eine Einschätzungsfrage war, wo entstehen diese Kräfte? Er wollte das auch nicht von moralischen Entscheidungen der Individuen abhängig machen, sondern von den tatsächlich vorhandenen kooperativen Aktivitäten. Wo treffen sich Menschen jeden Tag? Wo kommunizieren sie miteinander? Wie leben sie? Und dann konnte man ja solche Prozesse auch schon sehen. Also, und dann ist ja auch so, wie kann man sagen, also so Projekte, dass man eben Kommunen macht, ja, also dass er dem gegenüber dann doch auch immer wieder skeptisch war, weil er sagt, reicht es, um jetzt diese Produktionsmittel anzueignen, die zu kontrollieren und dann demokratisch zu entscheiden, in welcher Weise wollen wir produzieren? Manchmal kann es zentralistisch gut sein. Also selbst wenn wir, nur mal so ein Gedankenspiel, selbst wenn wir kommunale Verfassungen haben, ja, stellt sich ja die Frage, die in Jugoslawien in der Selbstverwaltungsökonomie total zentral wurde. Gibt es in jeder einzelnen Kommune alle Industrien, ja, nochmal für die Kommune, oder ist es ökologisch und logistisch zeitsparender, ressourcensparender zu sagen, wir produzieren Mülltonnen oder Schiefertafeln für die Schulen oder was immer, ja, an einer oder an zwei Stellen einer großen Region, ja, und das ist es dann, ja, also wo stellen wir Schwimmbäder hin, zwischen zwei kleine Kommunen oder ganz nah in jede Kommune hinein. Mhm. Das heißt, genau genommen müssen solche Prozesse ja ständig koordiniert werden. Ne? Und das heißt, da sind wir aber nicht, weil wir ja darüber gar nicht die demokratische Macht haben, das zu entscheiden. Und ich glaube, das ist eine der, ja, nach meinem Verständnis, großen Differenzen. Also das berührt jetzt den Übergang, aber am Ende könnte man sagen, selbst bei einer Kommunalverfassung geht es ja für Marx um die Herstellung der Menschheit. Ja, das betont er immer wieder. Es geht um die Herstellung von Menschheit und das bedeutet, dass es eben dann auch Koordinationsmechanismen geben muss, die genau diesen Prozess vor Augen haben. Ja. Also Marx sowohl in der im Kapital, wenn er dann schreibt, ja, es geht um die Parteilichkeit für das Proletariat, aber sofern das Proletariat für die Herstellung der Menschheit steht, ja, das geht ihm nicht um die Herstellung von Proletariat oder einer proletarischen Gesellschaft, weil das ist auch wichtig, wenn man das aus den früheren Texten nimmt, dass er sagt, es geht nicht darum, dass die Menschen so bleiben, wie sie jetzt und hier sind, sondern es geht darum, dass Menschen sich selbst verändern in diesen Prozessen, ja, der Willensbildung. Und so ist es dann eben auch mit der Pariser Kommune, dass er die Vorstellung hat, ja, die Pariser Kommune ist ein Schritt hin zur Universalität der Menschheit, ja. Und das heißt natürlich nicht einen weltweiten Zentralstaat, ja, sondern das heißt kommunale Selbstverwaltung mit Blick darauf, dass Menschen sich miteinander in Beziehung setzen auf globaler Ebene. Mhm. Ja. Ja, also ich meine, Marx war ja dann schon auch ein bisschen skeptisch gegenüber vielen dieser Projekte, ne, also das, also was wir ja jetzt schon hatten. Und dann, glaube ich, war er schon der Meinung, es braucht so etwas wie Partei. Aber Partei war ja zweideutiger, als das für uns heute der Fall ist. Wir denken ja sofort bei Partei an eine Mitgliederpartei. Ne, wenn man jetzt die Formulierung sich ansieht, dann geht es ja bei Marx dann häufig um Partei als eine gesellschaftliche Tendenz, eine Strömung. Ja, und, ne, also, und dann sind ja auch Streitigkeiten etwas, was ja im weitesten Sinne innerhalb dieser Partei stattfinden kann, ja. Und wenn man jetzt die konkreten Entwicklungen nimmt, dann war das natürlich gut, dass es Gewerkschaften sich entwickeln haben und dass es auch eine sozialdemokratische Partei gibt. Das würde ich sagen, dass er das gut fand. Andererseits war er ja auch sehr, sehr kritisch gegenüber der deutschen Sozialdemokratie und auch anderen Parteien, weil er ja gesehen hat, dass die eben, um überhaupt eine politische Macht zu erlangen, ja, also eben schon auch sehr begrenzt sind, ja, eben auf Politik oder dann auch häufig sehr angepasst sind. Also wenn man an seine Kritik des Gotha-Programms denkt, dann war das ja auch eine massive Kritik an der deutschen Sozialdemokratie. Ne, die aber jetzt nicht so weit geht zu sagen, ah nein, es ist völlig falsch, sich überhaupt in der Form von Parteien zu organisieren, ne, sondern eher, reicht das aus? Ist das nicht im Ansatz schon ein Problem, was diese Partei dann inhaltlich vertritt? Ne? Mhm. Ne, also insofern könnte man sagen, ja, gibt es, ich meine, das sind ein bisschen verfeindete Brüder, ja. In einer gewissen Weise, ja.
Ja. Ja. Bevor wir nochmal kurz Zeitdiagnose machen und einen kleinen Ausblick wagen, hätte mich doch noch die Frage der Ökologie kurz interessiert. Kurz haben Sie das schon angedeutet mit Blick auf, wie er die Agrargemeinden in Russland thematisiert hat. Und heute natürlich ist die Frage der Ökologie ganz zentral. Wir sehen, dass der Kapitalismus die Klimakrise vorantreibt, nicht zu einem nachhaltigen Mensch-Natur-Verhältnis in der Lage ist. Die liberale Demokratie kann diese Krise nicht bearbeiten. Und jetzt ist es ja so, dass wenn man sich Marx anschaut, dann lesen ihn viele als so einen Apologeten von Fortschritt. Ja, das haben sie selbst auch schon angedeutet, als einen
Produktivisten.
Ja.
Und dafür gibt es in seinen Schriften sicherlich Beispiele, ne? Und ich fand es aber ganz spannend, dass jetzt jüngst dann so aus ökomarxistischer Richtung jemand wie Kōei Saitō gezeigt hat, dass der spätere Marx sich dann wiederum der ökologischen Frage stärker zugewandt hat, ja? Und nach Wegen sucht da den Riss im Stoffwechsel, wie er das bezeichnet hat, den zu kitten. Einen Riss im Stoffwechsel, den auch der real existierende Sozialismus ja befeuert hat, ja. Und dass er da in seinen Untersuchungen sich so diesen bäuerlichen Kommunen in Russland zugewandt hat und die vielleicht so als einen Ausgangspunkt genommen hat für irgendeine Form von kommunistischer und gleichzeitig ökologischer Entwicklung.
Ja.
Und das finde ich gerade vor dem Hintergrund, ne, eben der Klimakrise gegenwärtig, den Kollapserscheinungen, die wir erleben und der Frage, wie sich wirklich eine sozial-ökologisch nachhaltige Lebensweise verwirklichen lässt, finde ich das, glaube ich, ganz interessant. So, deswegen hätte ich mich mal interessiert, wie er da Demokratie und Ökologie zusammengedacht hat aus Ihrer Sicht. Genau. Wie denken Sie über diesen demokratisch-ökologischen Marx? Ja.
Also ich halte Marx ja nicht für einen Produktivisten. Ja, also das ist sehr kompliziert. Also er analysiert ja sozusagen die Zwangslogik kapitalistischer Akkumulation. Also einen grenzenlosen immer mehr, immer reicher. Ja, also das ist keine, die kapitalistische Ökonomie ist durch grundlegend bestimmt durch endlose weitergehende Akkumulation. Die einzelnen Unternehmen, wie groß auch immer sie sind, können aus diesem Zwang zur Akkumulation nicht aussteigen. Das heißt, sie müssen immer mehr investieren, immer größere Mengen an Produkt erzeugen und dann eben einen Markt schaffen, eine Nachfrage schaffen, die zahlungsfähig ist. Und das schafft natürlich eigene Probleme. Aber auf jeden Fall ist klar, dass es immer mehr Naturstoff absorbiert werden muss, immer mehr Arbeitskraft in diesen Prozess auch eingeht. Vieles kann dann durch Technologien ersetzt werden, aber das heißt, es braucht auch dann immer mehr Energie, immer mehr entsprechende Ressourcen, um diese Maschinen zu bauen und zu produzieren. Also, und und man könnte sagen, na ja, weltweit hat ja die Menge der Lohnabhängigen immer weiter zugenommen, ne? Also in unseren, jetzt in Deutschland oder Frankreich oder so, ist die Zahl eher zurückgegangen, ja, aber weltweit hat sie ja in diesem Sinne zugenommen, ne? Wenn man an Schuhe, Textil, Lebensmittel, Maschinen und so weiter nach, wenn man das vor Augen hat oder Mobilität, ja. Und Marx hat ja die Vorstellung zu sagen, wir brauchen eine Ökonomie, die sparsam ist, also sparsam hinsichtlich der Zeit. Alle Ökonomie ist Ökonomie der Zeit. Die Ressourcen, ja, also deswegen sparsam einsetzt und natürlich auch menschliche Arbeitsvermögen, also deswegen auch ein selbstbestimmt von den Lohn, also von den dann freien gesellschaftlichen Arbeitskräften. Ja, also das sieht sozusagen die Entwicklung hin zu immer mehr maschineller Produktion und gleichzeitig eben dann, dass die Menschen, die die Arbeit machen, immer mehr in die Kontrolle von Maschinenarbeit übergeht. Ja, also immer mehr Kontrollfunktion der Maschinenprozesse. Das heißt, seine Vorstellung war, das Reich der Freiheit wird ausgedehnt und das Reich der Notwendigkeit zu körperlicher Arbeit wird immer weiter zurückgefahren. Also, und das schließt ein, dass eben auch die Menge an Produktion, an immer weiteren Akkumulationsprozessen aufhört, dass wir selbst entscheiden, ja, wie wir das machen. Und jetzt ist das natürlich eine Frage, reicht es aus? Also um das, was Sie, also der Ausdruck ökologischer Riss ist ja von Blamey Foster ja in den USA, ne? Und der hat von diesem Riss gesprochen, ja, also und Marx spricht von einer Krise des Metabolismus. Er geht davon aus, dass der Kapitalismus systematisch die Agrarböden zerstört, systematisch die eine Überforderung der natürlichen, also Ressourcen, ja, der Rohstoffe mit sich bringt, dass er das menschliche Arbeitsvermögen zerstört, so dass aus seiner Sicht, also wenn Sie sich das mal so von der Formulierung her klar machen, sagt er, die Aufgabe ist es, die Erde unseren Nachkommen besser zu hinterlassen, als wir sie vorfinden. Ja. Und natürlich heißt, was ist besser für die zukünftigen Generationen? Also, dass sie sie überhaupt vorfinden. Ja, also, dass sie die gleichen Chancen haben wie wir, ne, so wie unsere Rechtsprechung jetzt ist. Oder wie Marx es sagt, sie sollen sie besser vorfinden. Das heißt, wir müssen eigentlich sehr viel tun dafür, dass die Lebensbedingungen für die zukünftigen Generationen tatsächlich besser sind. Ne, und was wären die Schritte, die das erforderlich machen? Ne? Und aus seiner Sicht ist es natürlich weg von der Akkumulation, weg von der Notwendigkeit, dass Menschen um ihr Überleben kämpfen müssen und eine freie Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse. Ja, also so würde ich das für mich sagen. Und insofern, ich meine, das sind alles bei Marx jetzt keine ausgeführten Gedanken. Ja, also man findet ein paar Stellen, wo man merkt, aha, der hat es vor Augen, der sieht schon damals die Probleme. Ja, also vieler Prozesse der Naturzerstörung. Ja, aber das wird von ihm, also ich meine, er macht das ja als zum Gegenstand einer kritischen Analyse der Kapitalakkumulation. Ja, und wenn, das ist ja bedeutend, oder diese Stelle wird immer wieder auch als bedeutend angesprochen, in die Sozialdemokratie schreibt in dem Gotha-Programm, der Reichtum der Gesellschaften resultiert aus der Arbeit. Und Marx sagt, das ist ja Quatsch. Ja, weil die Arbeit kann ja nur umformen, was sie vorfindet. Ja, wir können ja mit Arbeit nichts erfinden, nichts erzeugen in dem Sinne, sondern wir können ja nur umformen, was wir an Material vorfinden. Und deswegen seine Gegenthese gegen die Sozialdemokratie, der Reichtum der Gesellschaften resultiert aus Arbeit und Natur. Ja. Also, ne, und das heißt, er nimmt sozusagen systematisch Natur mit rein in jede Form von gesellschaftlichen Reproduktionsprozessen. Ne, und jetzt können Sie sagen, na ja, wir sind ja heute immer noch nicht in dem Stand unserer Gesellschaft, dass die Natur als Teil der Gesellschaft betrachtet wird. Ja. Und das ist ja genau das, was Marx damit vorschlägt, ja, dass er sagt, ja, wir müssen in den Blick nehmen, dass wir natürliche Wesen sind, dass wir selber Teil der Natur sind, dass unsere Reproduktion, eben unser Reichtum auch Natur ist, ne, und nicht nur Arbeit. Ja, und also man kann das jetzt noch weiter durchgehen, aber das ist auf jeden Fall etwas, gegen diese Vorstellung des Demiurgen ist. Also derjenige, der durch Arbeit gleichsam die Welt erzeugt. Nein, das tun wir nicht. Wir formen nur um, was wir vorfinden. Und wir können es unterschiedlich umformen. Ja, wir können es in diese Richtung umformen oder in jene Richtung. Und leider geht alles ziemlich weit in die falsche Richtung. Ja.
Das stimmt. Das war jetzt auch eine gute Überleitung, um zum Ausblick noch ein bisschen aus Ihrer Sicht Zeitdiagnose zu betreiben. Heute sehen wir, dass angesichts von Polykrise, geopolitischen Spannungen und der Bedrohung von rechts die liberale Demokratie auch ins Autoritäre kippt. Wir sehen Aufrüstung, Abschottung, ja, verschärfte Ausbeutung auch im Innern, also Angriffe auf den Sozialstaat gegenwärtig, während Milliardenvermögen unangetastet bleiben. Und von rechts werden die Elemente von Wut und Frustration, die in diesen krisenhaften Zeiten aufkommen, recht gut bespielt. Und die Linke ist so langsam auf dem Weg, sich von der Lähmung frei zu machen und vielleicht auch offensiver zu werden. Mhm. Vielleicht können Sie mal aus Ihrer Sicht schildern, wie wir die aktuelle Situation verstehen müssen. Vielleicht schaffen wir es auch, einen Bogen zu Schlussfolgerungen zu schlagen, ne, die man vielleicht aus Marx Ideen zur Demokratie dann vielleicht mit nach heute nehmen kann. Also das wäre die eine Frage. Wie blicken Sie auf die gegenwärtige Situation? Und wie können da linke Kräfte noch erfolgreicher sein aus Ihrer Sicht heute?
Ja, also gar nicht so sehr anders. Also ich meine, das ist klar, wir sind ja alle jetzt so ein bisschen unter dem Eindruck dieser neueren Entwicklung. Ich meine, also vielleicht nur mal zur Terminologie. Wir haben vor einigen Jahren ja, ungefähr 15 Jahren haben wir angefangen, von multipler Krise zu sprechen, nicht von Polykrise. Ich weiß nicht, warum die Leute sich alle dieser etwas belanglosen Formulierung von Adam Tooze anschließen. Polykrise heißt ja einfach nur, es gibt viele Krisen, einverstanden. Aber unsere Idee bei der Formulierung von der multiplen Krise zu sprechen, war zu sagen, es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen den Krisen. Also die Finanzialisierung, die seit den 90er Jahren stattgefunden hat, führt eben dazu, dass eben sehr viel Geld reingeht in Investitionen für den Ausbau von erneuerbaren Energien. Aber wenn es sich nicht lohnt, zieht man es auch wieder raus. Dann geht es in den Bereich des Wohnungsmarkts. Dann wird es zerstörerisch für den Immobilienbereich, für die Stadtentwicklung, und dann geht es wieder raus. Ja, es geht in die, also, und diese Prozesse, ja, die kann man, ne, also die große Dynamik, wie jetzt die Familien belastet werden durch Arbeit oder durch mangelnde Gesundheitsversorgung, das sind ja zusammenhängende Prozesse, die nicht einfach beliebig nebeneinander stehen, sondern einen inneren Zusammenhang haben. Und für mich ist jetzt, also da sind wir jetzt auch bei der zeitdiagnostischen Folge, also wir haben diese vielen Krisen, und was für das Bürgertum eben seit der Finanzkrise von großer Bedeutung ist, ist, dass, wenn Sie sich erinnern, in der FAZ der damalige Chef des Feuilletons, ja, Frank Schirmacher, gesagt hat, die Linke hat recht, der Kapitalismus ist am Ende. Ich halte diesen Satz für einen Schlüsselsatz. Ja, zu sagen, der Kapitalismus ist am Ende, Teile des Bürgertums selbst denkt, dass das zu Ende ist. Ja, und so kann man auch, wenn man die Diskussion ein bisschen sich anguckt, die in Davos bei dem Weltwirtschaftsforum stattfinden, dann kann man sagen, eigentlich wissen die Führungskräfte der Welt, dass es so nicht weitergeht. Aber sie haben natürlich gar keine Option. Ja, weil sie müssen weitermachen. Sie müssen den Gewinn maximieren. Sie müssen die Dividendenausschüttungen erhöhen. Sie müssen die Aktionäre befriedigen, damit sie eben beim Ranking der Unternehmen oder der Standorte eben gut dastehen. Weil sonst so viele Nachteile entstehen und das alles fest in die Krise kommt. Das heißt, man kann sagen, dass wir eigentlich ein enormes Wissen darüber haben, dass Transformation notwendig ist. Ja, also die Linke weiß es zum großen Teil. Nicht alle wissen das, wie wir wissen. Aber auch ein Teil des Bürgertums weiß es, dass eigentlich Transformation notwendig ist. Und was wir jetzt haben, ist eine blockierte Transformation. Die Transformation soll eben nicht fortgesetzt werden, weil nicht klar ist, was das heißt. Das ist die Erfahrung, die auch Marx schon schildert. Immer dann, wenn es eigentlich um die Herstellung von neuen Produktionsverhältnissen geht, ja, also der Umbau der Produktion, der Verzicht auf Akkumulation, auf Reichtum, also einen wertförmigen Reichtum, ja, im Sinne von Kapital, Geld, Luxus, immer dann hört das Bürgertum auf, diesen Weg zu verfolgen und schreckt zurück, weil es eben dann die eigene Lebensgrundlage verliert. Ja, und die wissen das genau. Und Donald Trump ist derjenige, der das radikal jeden Tag ausspricht. Die Ökologen, die Linken, sind alle Spinner, Terroristen, Feinde. Ja, und deswegen werden die Universitäten bekämpft, die ökologische Forschung wird bekämpft, die Impfstoffe werden bekämpft, alles wird bekämpft, was sozusagen irgendwie nahelegt, dass die Lebensverhältnisse geändert werden müssten, ja? Sondern es geht darum, weiter über Inseln zu verfügen, über Superjachten, Mädchen zu missbrauchen, Pädosex zu pflegen, ja? Ich meine, ne, die Finanzmärkte zu füttern, ja? Und das eben, wenn nötig, auch mit kriminellen Machenschaften. Also ich finde immer so aussagekräftig, Das sind die Tate-Brüder, ja. In Bulgarien kommen sie frei, dann werden sie nach Florida eingeflogen, na, dann gehen sie wieder zurück, wahrscheinlich, weil sie eine Garantiezusage haben, dass ihre Strafe dann doch nicht groß ausfällt, also oder gar keine stattfindet. Also das heißt, ja, wie kann man sagen? Also das ist in solchen Krisenphasen setzen eben auch immer wieder, wie, also Horkheimer hätte gesagt, Racket-Ökonomie, ja, also Gangster. Ja, also und Gangsterbanden, die eben alle möglichen Kräfte verbinden. Ja, also ne, ich meine, dass Trump eben sagt, er bekämpft den Antisemitismus, aber das macht er mit den Proud Boys zusammen, von denen er sagt, das sind stolze Patrioten, aber die tragen Schilder vor sich her, Juden werden uns nicht ersetzen. Das sind harte, militante Antisemiten. Ja, die finden die Nazis und Hitler toll. Und das geht alles zusammen, wenn es darum geht, jetzt diesen Prozess der Transformation zu verhindern. Ja, und das, also, und da wird auch dann, da sind wir jetzt bei den Überlegungen von Marx, in solchen Krisenprozessen werden dann auch die Kompromissformen innerhalb des Bürgertums geschwächt und damit eben auch parlamentarische Entscheidungsprozesse. Ja, also, ne, ich meine, dass man sagen kann, naja, das Parlament, die republikanischen Gesetzgebungsprozesse, das wird ja massiv bekämpft von der Rechten. Aber man sieht auch gleichzeitig, dass das Bürgertum tief gespalten ist über diese Fragen. Aber es nicht mehr in der Form der parlamentarischen Verhandlungen erreicht, sondern es eben harte gesellschaftliche Gegensätze sind. Ja, also Trump gegen einzelne Bundesstaaten, gegen reiche Universitäten, gegen Bündnispartner in der EU. Ja, aber auch in Deutschland selber. Also alle Gesellschaften sind ja, wenn wir das heute angucken, tief gespalten. Ja, und zwar ganz maßgeblich auch hinsichtlich ökologischer Fragen. Also ich meine, das ist ja irre, zu denken, wie eigentlich ein insgesamt ja braver Mann wie der Habeck, ja, angegangen wird, als wenn er der Superfeind wäre. Ja, dabei könnte man sagen, na ja, der Habeck ist ja eigentlich die Verkörperung parlamentarischer Vernünftigkeit. Also, ne, ich meine, mit seiner nachdenklichen, guten, argumentativen Art war ja immer sehr kompromissorientiert. Aber dann hat man gesehen, die Krise der Ampelregierung ist eine tiefe Krise auch der parlamentarischen Kompromissfähigkeit. Ja, also, ne, und das hat ja auch zu einer entsprechenden Schwächung geführt, ja. Und das ist aber, dass sie recht hatten, die SPD-Grüne, sieht man jetzt in der Koalition von März mit der SPD, dass sie vieles von dem machen, ja, was die frühere Koalition wollte, mit Ausnahme des Umbaus der Automobilität. Aber da hat man auch den Konflikt. Der frühere Chefmanager von Volkswagen sagt, das ist falsch, was die jetzige Regierung macht. Wir brauchen massiven Ausbau der E-Mobilität. So, das heißt, dass diese Konflikte innerhalb des bürgerlichen Lagers, wie wollen sie diese Krisen bewältigen, die sind völlig unklar. Ne, soll jetzt Fleischkonsum weitergehen oder soll das zurückgeführt, also und so. Man könnte jedes einzelne durchgehen, ja, und dann ne, das Geschlechterverhältnis, das Verhältnis zu, ja, also im äußersten Fall auch zu Transpersonen, ja, das, also wo man merkt, das ist eine wahnsinnige Blockade, die jetzt aufgebaut wird, weil das eben das bürgerliche Selbstverständnis und die Zukunftspraktiken des Bürgertums massiv in Frage stellt. Ja, also die Familienform, die Männlichkeitsmuster, die Kommunikationspraktiken, ja, die Kritik an Luxus, an Fleischkonsum, an Mobilitätsverhalten, alles steht in Frage. Und und da wissen sie nicht, weil die wissen, dass das eigentlich auch richtig ist. Das wissen sie. Das sagt ihnen die Diskussion in Davos. Das sagen ihnen ihre eigenen Wissenschaftler. Aber sie wollen es nicht hören. Ja, und wie das jetzt weitergeht, ja, welche Art von sozialen Auseinandersetzungen da geführt werden. Keine Ahnung.
Ja.
Ich meine, das ist für uns eine Riesenherausforderung. Ja, also wie wir auch jetzt da wirklich Kompromisse finden, Allianzen bilden können, wer macht da mit? Ja, dass man das eben bewerkstelligt, ja.
Ich meine, ein Szenario, das deutet sich in all dem, was Sie richtigerweise gesagt haben, ja auf eine Art an, ist ein düsteres Szenario irgendwie von autoritärer werdenden Oligarchien, Gangsterpolitik, dem Recht des Stärkeren auf der internationalen Sphäre, ja, also Neoimperialismus statt Multilateralismus, im schlimmsten Fall Faschismus und Krieg, so, ne? Aber wir wollen natürlich nicht mit der leicht vorstellbaren Katastrophe enden, sondern vielleicht eher mit einem Ausblick, was macht Ihnen vielleicht auch Hoffnung oder wo sehen Sie zarte Pflänzchen aus Ihrer Sicht, ne? Von irgendwie solchen Allianzen und auch von der Linken, die auf der Höhe der Zeit die Transformation irgendwie anstoßen kann.
Ja, gut. Also ich meine, das Erste für mich ist, ich würde sagen, theoretisch die Dinge zu begreifen, hat schon etwas Heilendes. Also, ne, was Versöhnendes. Man begreift es. Es macht einen nicht so hilflos. Ne, Theorie ist nicht etwas Düsteres, sondern man macht sich klar, womit haben wir jetzt zu tun? Ne, was sind die gesellschaftlichen Praktiken? Dann finde ich, ja, also, ich meine, das muss ja noch keine Lösung sein, aber ich finde, dass so viele Menschen eben diese ökologischen Geschlechterzusammenhänge, die Stadtentwicklungsfragen, dass so viele Menschen sich engagieren, das verstehen oder sehen, das halte ich für sehr positiv, ja. Und ich finde auch, also man kann sagen, die Spaltung der Gesellschaft ist ein Problem. Das sehe ich nicht so. Ich finde, die Gesellschaften sind sowieso gespalten. Also insofern finde ich, manchmal hat es auch was Befreiendes, wenn die Spaltung, die in Gesellschaften besteht, auch sozusagen offiziell werden, Gegenstand öffentlicher Verhandlung. Und dann ist eben die Frage, ja, und dann würde ich schon sagen, also dann finde ich schon interessant, ja, was es an Widerständen, aber auch an Perspektiven gibt, die Leute dann für sich versuchen zu entwickeln. Also manches ist natürlich auch wirklich schräg und verstellt, aber es hat eben auch immer wieder ganz positive Seiten. Und wenn man jetzt, klar, das hat ja jetzt keinen unmittelbaren Einfluss, aber ich finde es aus meiner Sicht schon auch beeindruckend, wie sehr jetzt durch die Fragen der Wohnungsenteignung, ne, also der Enteignung von großen Immobilienfirmen, dann Fragen der gesellschaftlichen Planung, der Wirtschaftsdemokratie, des Commoning, das eine ganz andere Reichweite in der Diskussion auch erlangt hat. Ja, ich meine, das kann aber jetzt immer, das ist immer schwierig, weil die Frage ist, wie mächtig ist das? Und was ich finde, das, ja, ich weiß nicht, es kann ein düster stimmen, aber mich stimmt das manchmal auch dann eher positiv, dass ich mir sage, okay, wir haben Erderhitzung. Also wir haben diese politischen Kräfte, die das nicht wahrnehmen wollen, aber wir haben diesen objektiven Prozess, ja, der Erderhitzung, der Erhitzung der Meere, die Veränderung, was die klimatischen und Wetterbedingungen anbelangt und so weiter. Wir müssen uns, und das ist das, was ich bei vielen Leuten eben auch sehe, wir müssen uns darauf einstellen, dass das alles schon passiert ist. Wir werden das nicht aufhalten. Ne, wenn man denkt, noch vor 3-4 Jahren, Fridays for Future oder auch die letzte Generation, das waren ja eher politische Kampagnen, zu denken, wir können das aufhalten. Also ich verbinde jetzt gar nicht so viel Pessimismus damit zu sagen, wir halten das nicht auf, sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass es eingetreten ist. Und da finde ich, deswegen finde ich interessant, wie hilfsbereit die Leute sind, dass sie kommen, ihren Jahresurlaub dafür einsetzen, Menschen zu helfen, wenn sie von Flutkrisen betroffen sind. Ja, also die Hilfsbereitschaft der Leute, also Alltagssolidarität zeigen, das finde ich beeindruckend. Ich finde auch beeindruckend, wenn man sich nur nochmal klar macht, bei der Flüchtlingskrise, ja, wo Merkel die Grenze geöffnet hat für über 1 Million Menschen, die viele aus Syrien kamen. 60-70% der bundesdeutschen Bevölkerung war dafür, noch weit in das Jahr 2016 hinein, diesen Menschen zu helfen, ja. Auch die Hilfsbereitschaft gegenüber Ukrainern war extrem hoch. Also es gibt diese, und das ist, das finde ich, ist ein Solidaritätspotenzial, von dem ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Oder auch wenn man jetzt an die USA denkt, die Hilfsbereitschaft oder die Unterstützung von vielen Menschen gegenüber denen, die ausgeschafft werden, ja, durch ICE. Und das ist ja interessant, wie tritt man an solchen Punkten auch den offiziellen Kampagnen der Regierung entgegen, ja, wenn man also denkt, wie sehr die dann migrationsfeindlich agieren, ja, von oben oder ökologisch ignorant sind, ja, dass man eben viel deutlicher auch noch macht, dass da die Kräfte wirklich den objektiven Gegebenheiten entgegenarbeitet und arbeiten und das eigentlich nicht in Ordnung ist. Wissen Sie, also, dass wir eigentlich viel zu wenig diese Auseinandersetzung suchen. Ja, also man, ne, also ich will jetzt nicht Leute in die Situation bringen, sich ständig mit der Polizei rumzuärgern. Das meine ich gar nicht, sondern dass wir eben auch viel stärker, also das, was Sie ja jetzt auch machen mit so einem Podcast, viel stärker auch noch in diese Prozesse reingehen und auf die öffentliche Willensbildung, die politische Willensbildung auch viel deutlicher Druck machen, wie immer das dann auch aussieht, ja? Ja. Aber wir kommen aus den Widersprüchen nicht raus, verstehen Sie? Also da bin ich auch zu sehr kritischer Theoretiker und zu sehr auch Adorno verpflichtet. Es gehört zu uns, wir müssen diese Widersprüche aushalten. Aber das Aushalten heißt eben auch nicht, sich davon erschlagen lassen oder depressiv werden, ja, sondern damit in den Widersprüchen bewegen, ja.
Herr Demirovic, ich möchte Ihnen vielmals für Ihre Zeit danken. Danke sehr.
Vielen Dank Ihnen.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war Alex Demirovic mit seinem Buch Marx als Demokrat. Wenn ihr euch für ihn oder eben sein Buch interessiert, dann schaut gerne mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Ja, und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet gerne Fördermitglied. Geht am Ende dieser Folge in die Shownotes oder auf dissenspodcast.de, klickt euch auf die Förderplattform Steady durch und schließt eine Fördermitgliedschaft ab. Das geht schon ab 3 € im Monat und damit ermöglicht ihr, dass der Dissens Podcast eine Zukunft hat. Alles klar, wir hören uns dann wieder am 5. November, denn nächste Woche dann bin ich in den Herbstferien mit meinem Toddler. Kinderbetreuung ist da angesagt und da kriegt ihr auf die Ohren eine Folge von der Was-Tun-Crew, hatte ich ja schon in der Zwischenmod erwähnt. Da geht's um Soran Mamdani. Ja, damit wünsche ich euch viel Spaß und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen am 5. November mit einer spannenden Folge Dissens. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, danke euch fürs Zuhören und sag bis zum nächsten Mal.